Das ist absurd, wir dürfen heute noch Gasheizungen in Neubauten einbauen. Da geht es nicht einmal darum, dass sich die arme Oma im Gemeindebau nicht den Heizungskesseltausch leisten kann. Warum verbieten wir das nicht und betonieren uns jetzt quasi die Emissionen der Zukunft schon ein?
Schön, dass ihr wieder reinhört bei Hallo Vernunft, dem Podcast der österreichischen Hagelversicherung. Mein Name ist Christa Kummer und ich freue mich, dass ich heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin bei mir begrüßen darf. Es ist die Sprecherin vom Klimaschutz Volksbegehren. Sie hat 2018 Fridays for Future nach Wien gebracht. Sie hat ein sehr interessantes Buch vor Weihnachten veröffentlicht, wo sie uns auch ein bisschen wachrütteln möchte, dass wenn wir nichts tun, ganz viel passiert und das uns allen nicht gefallen wird. Und dieser große Name, der hinter diesen vielen Aktivitäten steckt, heißt Katharina Roggenhofer. Hallo Katharina, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich freue mich irrsinnig über die Einladung, hallo.
Hallo, jetzt kennt man diese Katharina Roggenhofer von all diesen Aktivitäten, die ich gerade aufgezählt habe. Man kennt aber diese Katharina Roggenhofer, die hinter all diesen Volksbegehren und Aktivitäten steht, eigentlich nicht so gut. Wie würdest du dich jetzt einer breiten Öffentlichkeit beschreiben? Wer und was ist diese Katharina? Was hat sie studiert? Wie ist sie eigentlich so geworden, wie sie heute ist? Warum ist dir das Klima so wichtig und warum ist es dir so wichtig, auf die Barrikaden zu steigen und eine große Öffentlichkeit zu mobilisieren, dass die Menschheit zu denken beginnt?
Eine große Frage, wie würde man sich beschreiben? Ich glaube, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich wollte immer Wissenschaftlerin werden, schon als kleines Kind mit 5 wollte ich Wissenschaftlerin werden. Und in meinem Kopf war das auch immer eine Frau im Urwald, die neue Arten entdeckt. Das war für mich Wissenschaft. So hat das ausgeschaut.
Also haben, Jane Goodall.
So. Genau, so ungefähr. Mit so Macheten, die sich irgendwie so ein bisschen den Weg bahnen müssen. Und dann hat mir eine erwachsene Person damals gesagt, nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entdecken neue Arten. Dann war ich vollkommen vor den Kopf gestoßen und habe mir gedacht, oh je, dann mag ich nicht mehr Wissenschaftlerin werden. Aber es ist dann über Umwege dann doch noch in die Richtung gegangen tatsächlich, weil ich habe dann angefangen, Zoologie zu studieren nach der Schule, also die Lehre der Tiere. Und habe dann auch ein paar verschiedene Forschungspraktika gemacht in Dänemark, aber auch in Indien, wo ich dann tatsächlich im Regenwald gearbeitet habe. Also ist dieser Kindheitstraum dann wirklich ein bisschen in Erfüllung gegangen, außer dass ich keine neue Art entdeckt habe. Aber ich bin auf jeden Fall nicht aufgewachsen mit dem Aktivismus im Blut. Ich wollte immer eher mehr Wissen und mir noch neues Wissen aneignen. Aber das war genau die Motivation, weil ich dann gesehen habe, da gibt es so eine große Lücke zwischen dem, was wir schon wissen. Eben die Klimawissenschaften sind da schon sehr lange sehr akkurat, in welche Richtung es gehen wird mit unserer Welt und dem, was wir tun, also gerade auch politisch tun. Und für mich war dann irgendwann klar, puh, ich kann eigentlich gar nicht mehr in diesem unter Anführungszeichen Elfenbeinturm der Wissenschaft bleiben. Da muss ich was Größeres verändern. Habe dann Naturschutz studiert als quasi angewandteres Fach, habe ich mir gedacht, und bei der UN dann ein Praktikum gemacht bei der Klimarahmenkonvention. Und war am Klimagipfel in Katowice, weil ich gedacht habe am Anfang, dort wo über 190 Staaten zusammenkommen, dort muss ja was passieren, dann ist nicht so viel passiert. Das hat mich ein bisschen geärgert und dann bin ich in den Aktivismus gerutscht.
Also das war sozusagen ein langer Weg und trotzdem auch ein kurzer. Aber du hast jetzt gerade etwas angesprochen, Katowice, Klimakonferenzen. Na, ich weiß noch, man hat mich vor vielen, vielen Jahren immer böse angeschaut, wenn ich gesagt habe, dass die Klimakonferenzen, die Ergebnisse eigentlich das Papier nicht wert sind, was man verschwendet, was man da draufschreibt. Und da hat jeder dann viele Leute zu mir gesagt, das kannst du ja nicht sagen, das geht nicht. Ja. Aber du bist jetzt live dabei, du siehst, dass 190 Staaten da sind, tausende Menschen bei dieser Klimakonferenz sich permanent Versprechungen geben, die dann im nächsten Jahr schon wieder völlig obsolet sind, weil Papier ist ja geduldig. Wie frustrierend ist das eigentlich?
Es ist extrem frustrierend, aber vor allem hat es mich sehr emotionalisiert, weil in den Konferenzräumen selber es um sehr technische Details geht. Also da geht es teilweise darum, ob irgendeine Datenbank eine Suchfunktion haben soll oder nicht. Und dann steht Saudi-Arabien auf und regt sich extrem auf und geht dann aus dem Raum. Und dann sind die Verhandlungen kurz unterbrochen etc. Und vor den Konferenzräumen, das war für mich einfach so augenöffnend, sind dann Aktivistinnen und Aktivisten aus allen Ländern gesessen. Unter anderem zum Beispiel aus Inselstaaten, die wirklich sagen, hey, das, was hier beschlossen wird und die Leute, die hier sind, die haben es in der Hand, ob ich möglicherweise in Zukunft noch eine Heimat haben werde oder nicht. Leute aus dem globalen Süden, die sagen, bei uns flüchten jetzt schon Leute in Städten, weil sie vor Ort nichts mehr anbauen können, weil die Dürreperioden einfach so lang werden und sie von Subsistenzwirtschaft abhängig sind etc. Und da merkt man, diese Krise, über die wir in diesen Konferenzen reden, ist eine ganz andere, wie wir sie besprechen, als die Krise, die wirklich bei den Menschen ankommt. Und für mich war das der Punkt, wo ich gemerkt habe, diese menschliche Krise, diese Betroffenheit, diese Zukunft, in die wir stürzen, das ist nichts Abstraktes, das ist an manchen Orten schon da. Das wird uns auch noch mehr betreffen in Österreich etc. Aber da habe ich gemerkt, wir müssen darüber ganz anders reden und wir müssen ins Tun kommen. Und für mich war das dann eigentlich da, wo ich gesehen habe, diese Riesendiskrepanz zwischen dem, was dann versprochen wird und dem, was wirklich getan wird.
Jetzt hast du gerade etwas angesprochen, dass aufgrund der Klimakrise viele Menschen ihre Heimat verlieren werden in Zukunft, zum Teil sie jetzt schon nicht mehr bewohnbar ist, die Heimat, aufgrund von Dürre, aufgrund von steigenden Meeresspiegeln und so weiter. Jetzt haben wir aber noch eine Krise. Wir haben die Ukraine, wir haben Krieg in Europa. Das ist etwas, was unsere Generation sich eigentlich nie vorstellen konnte, dass das möglich ist und seit wenigen Wochen ist es möglich. Jetzt haben wir auf der einen Seite Krieg. Wir sehen, wie Städte dem Erdboden gleichgemacht werden. Wir sehen, wie Naturschutz plötzlich kein Thema mehr ist, weil es ums nackte Überleben geht. Und auf der anderen Seite haben wir die Klimakrise. Also das heißt, im Moment leben wir ja mit einer extremen psychischen Belastung, aufgrund der Pandemie auch noch mit einer physischen Belastung, die uns Menschen weltweit mittlerweile an unsere Grenzen bringt. Man merkt ja auch, ich nehme an, du wirst es auch bemerken, dass auch so der Aggressionslevel immer mehr steigt, egal ob das jetzt Pandemie-Themen sind, die Leute sind aggressiv. Das Thema Klimakrise ist sowieso ein Thema, das genauso wie die Pandemie die Menschheit spaltet, die einen dafür, die einen dagegen. Wie siehst du im Moment diese Situation, Krieg, Pandemie, Klimakrise? Wie können wir das als Menschheit, als Mensch im Einzelnen mental bewältigen und auch im Tun bewältigen?
Ja, darauf habe ich keine eindeutige Antwort. Das ist auch eine sehr große Frage. Aber ich merke schon, dass dieses Zeitalter der Krisen, in der wir gerade leben, also von der Wirtschaftskrise in die Corona-Krise, in noch eine Wirtschaftskrise, in einen Krieg und die Klimakrise, die da über allem lauert, das Artensterben, das dann auch folgt. Ich glaube, wir sehen jetzt tatsächlich einfach die Folgen einer langen geopolitischen Entwicklung, aber auch gesellschaftlichen Entwicklung. Die Pandemie ist unter anderem auch da, weil es mehr und mehr Zoonosen gibt. Also wir dringen in den Lebensraum von Tieren ein und dann springen öfter Krankheiten von Tieren auf Menschen über. Das heißt, vielleicht müssen wir uns da sowieso wappnen, dass das öfter passiert. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es einen Krieg in dieser Form so nah an Österreich geben kann. Für mich ist dass die große Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, wie wir diesen Krisen gemeinsam, verbindend begegnen können. Und das bedeutet eigentlich, die große Frage zu beantworten, in welcher Zukunft wollen wir leben? Wie soll die Gesellschaft dann aussehen? Und für vieles davon gibt es Antworten, die diese Themen verbinden. Also zum Beispiel jetzt mit der Abhängigkeit von Russland. Wir haben uns einfach energiemäßig abhängig gemacht von Öl und Gas und fossilen Brennstoffen. Das heißt, wie können wir uns da als Europa, als Österreich unabhängiger machen, dezentrale Energie gewinnen? aber auch nachhaltiger. Und in Richtung eben der Corona-Pandemie und den Pandemien, die da vielleicht folgen könnten, auch zu fragen, wie gehen wir mit Natur um, wie ist unser Zusammenspiel Mensch-Natur, welche Lebensräume lassen wir auch quasi der Natur, was bewirtschaften wir, wie bewirtschaften wir in Zukunft, wie können wir Ernährungssicherheit in Europa fertigstellen.
Das sind jetzt schon ganz wichtige Themen, die du hier ansprichst. Vor allem auch dieser Krieg zeigt uns nicht nur, wie wir von Energieimporten sozusagen abhängig sind. Gehen wir ein bisschen auf die Landwirtschaft, schauen wir uns das einmal an. Wir sitzen hier beim Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung und diese Hagelversicherung steht, dieser Kurt Weinberger ist sozusagen der Mr. Bodenverbrauch, der seit wirklich vielen, vielen Jahren die große mahnende Stimme in Österreich ist und sagt, wie wichtig es ist, dass wir unsere Äcker schützen, dass wir den Bodenverbrauch stoppen. Jetzt erleben wir diesen Krieg. Wir erleben, dass wir ja auch von Importen abhängig sind, von Weizenimport beispielsweise abhängig sind, gerade auch aus der Ukraine, gerade auch aus Russland. Wie siehst du die Ressource Boden? Wir gehen ja wirklich gerade in Österreich, da sind wir ja Europameister, das ist ja wirklich ein Drama, wenn man das unterm Strich betrachtet. Wie siehst du diese Ressource Boden und das Thema Landwirtschaft jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg? Wie rasch müsste hier die Politik reagieren, die ja eigentlich hier, man hat manchmal den Eindruck, die schlafen in der Pendeluhr. Es ist alles gut und schön und wir schauen zu, wie tagtäglich hektarweise landwirtschaftliche Nutzfläche zerstört wird.
Ja, und nicht nur landwirtschaftliche Nutzfläche, wir zerstören da einfach Grund und Boden, mit dem wir so viel machen können. Also ich finde das wirklich eine Frechheit und ich glaube, dass tatsächlich einer der ersten Schritte sein muss, einen Netto-Bodenversiegelungsstopp zu haben, also keine Fläche mehr zu versiegeln, als wir vielleicht wieder entsiegeln können, am besten relativ wenig Fläche überhaupt zu versiegeln. Und das bringt uns auch zu vollkommen neuen Lösungen, die ja gut sind für die Landwirtschaft, fürs Klima, weil wir dann Fläche haben, die wir weiterhin eben gut bebauen können, wo wir unsere Ernährung sichern können, aber auch die uns in die Richtung führen, dass wir Bestand wieder mehr nutzen. Warum sterben gerade Ortskerne aus, wo wir eigentlich gute Geschäfte drinnen etablieren könnten, wo Leute wieder zusammenkommen könnten, wo Leute vielleicht auch aus dem Ort zu Fuß hingehen könnten und nicht in den Supermarkt?
Aber wir haben alles dezentralisiert, mehr oder weniger. Wir haben ja alles hinausgeführt. Genau. Aber wie kann man dem jetzt begegnen? Es gibt ja das Ziel, dass wir bis 2030 nur noch 2 Hektar verbauen sozusagen. Wie kann ich dem Einhalt gebieten? Da habe ich jetzt auf der einen Seite die Regionen, das heißt die Bürgermeister, die sozusagen ihre Kompetenzen nicht an den Bund abgeben wollen. Der Bund, der sozusagen darauf besteht, dass es zentral gelenkt wird, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und werden wir das bis 2030 schaffen? Also ich glaube, wenn wir so weiter verbauen, werden wir bis 2030 gar nicht mehr verbauen können, weil wir eh schon alles zerstört haben in Summe. Ne? Aber wie kann man hier die Politik auf einen grünen Tisch bekommen und sagen, bitte beginnt zu denken, beginnt zu handeln und hört auf, herum zu diskutieren die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre. Wie kann man das bewegen? Glaubst du, dass man da mit Klimavolksbegehren, dass man hier mit Klimabürgerinnenrat, der jetzt auch eingerichtet wurde, dass man hier die Politik zum Handeln zwingen kann?
Zwingen ist ein hartes Wort, weil natürlich sind die Politikerinnen und Politiker demokratisch gewählt. Also zwingen können wir sie zu nichts, aber wir können sie auf jeden Fall zu etwas auffordern und wir können zeigen, dass das tatsächlich ein Anliegen der Bevölkerung ist. Und ganz ehrlich, ich bin in so vielen Veranstaltungen, jeden Tag oder jeden zweiten, wo Flächenversiegelung wirklich immer Thema ist. Also die Leute spüren, dass das nicht richtig ist, dass wir so viel zubetonieren. Und da kann ein Bürgerinnenrat zum Beispiel gute Forderungen an die Politik stellen. Aber es ist auch an uns, und das ist jetzt kein Geheimnis, ich als Aktivistin bin schon der Meinung, dass wir als laute Zivilbevölkerung auch dagegen aufstehen müssen. Und die Medien müssen mehr darüber berichten. Wir müssen mehr dahin kommen, dass wirklich ein öffentlicher Diskurs darüber geführt wird. Dabei ist das noch ein Thema unter vielen. Manchmal wird es erwähnt, eher am Rande, wie auch oft das Klimathema an den Rande geschoben wird. Und ich glaube aber, das mehr zu einem zentralen Thema zu machen, nämlich der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, sich da zusammenzuschließen und immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass das ein großes Problem ist für unseren Boden, für die Artenvielfalt, für so viele Dinge, die uns ganz wichtig sind, für unsere Natur, die wir genießen jeden Tag da draußen, wenn wir wandern gehen oder was auch immer. Und für mich ist es tatsächlich eine Frage, wie können wir den öffentlichen Druck aufbauen, um ins Handeln zu kommen? Weil es gibt eben, wie im Klimathema, viele schöne Ziele. 2030 wollen wir nur noch 2 Hektar verbauen. Dann denke ich mir, warum überhaupt 2 Hektar? Warum können wir nicht auf 0 reduzieren? Aber warum können wir das auch nicht vorverlegen? Also 2030 sind noch 8 Jahre, in denen wir 11,5 Hektar pro Tag verbauen.
Aber das ist ja genau dasselbe mit den Ölheizungen zum Beispiel, ja. Nicht? Also das heißt, wir setzen uns immer wieder Zeitrahmen. Ich könnte ja ab sofort sagen, stopp.
Ja, und es ist absurd, wir dürfen heute noch Gasheizungen in Neubauten einbauen. In Neubauten. Da geht es nicht einmal darum, dass sich die arme Oma im Gemeindebau nicht den Heizungskessel tausch leisten kann. Das ist ein Neubau. Warum verbieten wir das nicht und betonieren uns jetzt quasi die Emissionen der Zukunft schon ein? Weil diese Gasheizung wird da 20 Jahre drinnen bleiben. Das heißt, wir haben dann einfach CO2-Emissionen für 20 Jahre festgelegt. Und da müssen wir wirklich in ein Vorausschauen kommen, aber auch dorthin zeigen, eben wo es falsch läuft. Ein Gasheizungsverbot jetzt, finde ich, gerade mit dem Ukraine-Krieg, ist ein Gebot der Stunde.
Aber das ist jetzt wieder das Stichwort. Du nennst jetzt gerade etwas ganz, ganz Wichtiges, erwähnst du da. Ist dieser Krieg, diese Krise, diese Pandemie nicht auch eine Chance, die wir ergreifen dürfen, damit wir endlich erkennen, so kann es nicht weitergehen. Wir haben jetzt die Chance, Veränderungsprozesse einzuläuten. Also ich habe zum Beispiel mit sehr vielen Unternehmern Kontakt und die haben Nachhaltigkeitskonzepte am Tisch liegen, ja, sei es was Green Gas betrifft, in unterschiedlichsten Bereichen. Und unterm Strich bekomme ich dann immer die Antwort, wenn ich sage, na dann tun wir doch, tut's doch. Und weißt du, was ich dann als Antwort bekomme? Wir werden blockiert. Wir werden von der Politik blockiert. Es liegt alles am Tisch, es liegt alles von der Wissenschaft bestätigt, ausgearbeitet, die Konzepte liegen da und es wird blockiert. Warum blockieren wir?
Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Antworten, die da richtig wären. Einerseits glaube ich tatsächlich, dass die Dringlichkeit noch nicht ganz verstanden wurde. Also der letzte IPCC-Bericht ist rausgekommen aus der Politik, habe ich nicht sehr viel Echo gehört zu diesem Weltklimarat-Bericht. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass einfach ganz lange verfahrene Arten und Weisen, etwas zu tun, noch immer in der Politik verankert sind. Also wir haben bis jetzt immer Ölheizungen gebaut und Gasheizungen, dann bauen wir es halt weiter. Wenn zu viel Verkehr ist, dann bauen wir eine nächste Straße. Wir haben uns so in unseren alten Mustern verfahren und es ist ja auch schwierig, also die Klimakrise wirklich zu bewältigen, das bedeutet Transformationen, also Umstellungen in allen Bereichen der Gesellschaft.
Und global gesehen.
Und global.
Ja.
Das heißt, es ist, ich will das jetzt nicht kleinreden, das ist nicht einfach, aber wir reden uns in vielen auf verschiedenste Ebenen raus. Eben die Landespolitik redet sich auf die Bundespolitik raus, die Bundespolitik auf Europa und dann wieder umgekehrt. Und alle blockieren sich irgendwie gegenseitig. Aber es gibt, und das finde ich ja das Positive, schon Leute, die losstarten wollen. Und das sind Unternehmen, das sind kleine Initiativen, das sind Organisationen, das ist die Zivilgesellschaft. Und ich glaube aber mit diesem Brodeln, da entsteht jetzt so ein kleines Brodeln, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft, wo alle merken, das Klimathema, das ist so ein wichtiges Thema, da will ich jetzt losstarten. Das müssen wir nutzen, um wirklich vom Reden, weil wir reden jetzt drüber, wir reden über Ziele, die ganz weit in der Ferne sind, ins Tun zu kommen. Und da gilt es eben, ein erneuerbaren Wärmegesetz zu machen, wo wir sagen, wie steigen wir aus diesen 600.000 Ölheizungen und 1 Million Gasheizungen, die wir noch in Österreich haben, aus. Ein Klimaschutzgesetz zu machen, das zeigt, wie wir diese Klimaneutralität 2040 bitte erreichen wollen, wenn das schon unser Ziel ist. Und auch wirklich die Energiewende, die wir wollen, endlich voranzutreiben. Weil wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen eine Energiewende, aber wir haben in Vorarlberg, in Tirol und in Salzburg noch kein einziges Windrad stehen, dann geht es halt auch nicht voran.
Kommen wir von der Energiewende ein bisschen zum Lebensmittel. Die Lebensmittel, die wir konsumieren, das ist manchmal, es ist jetzt auch ein sehr großes Thema, aber da stellt es einem ja manchmal wirklich die feinsten Härchen auf. Wie wichtig ist es für dich, dass Lebensmittel, die CO2-neutral produziert werden, die gesunde Inhaltsstoffe haben, wie wichtig Ist es für dich, dass das nachvollziehbar ist? Wie wichtig ist es für dich, dass regionale Produzenten in den Fokus gerückt werden? Wie schaut es da aus? Gibt es da auch vom Klimabürgerinnenrat Intentionen hier verstärkt sozusagen in diese Schiene zu gehen und zu sagen, wir wollen nicht mehr den industriellen Mist, der uns sozusagen billigst hier angeboten wird. Gibt es hier Beweggründe, dass die Menschen sagen, wir wollen hier bessere Nahrungsmittel, wir wollen Nachvollziehbarkeit? Habt ihr da etwas auch im Klimavolksbegehren vertiefend verankert oder ist das ein Splitterthema?
Nein, würde ich gar nicht sagen. Also der letzte Klimabürgerinnenrat war zum Beispiel genau zum Thema Landwirtschaft, Ernährung etc. Da werden wir jetzt sehen, was für Forderungen rauskommen. Da will ich auch nicht vorgreifen, weil natürlich ist das Sache der Bürgerinnen und Bürger, was da rauskommt. Aber für mich ist das ein ganz wichtiges Thema und ich höre das auch immer wieder. Das ist nämlich die Frage, wie kann ich in meinem Alltag als Konsumentin zum Beispiel nachhaltig handeln? Und ich finde das extrem schwierig persönlich. Ich gehe oft in den Supermarkt. Ich habe Nachhaltigkeit und Naturschutz studiert. Ich weiß nicht immer, welche Tomate die bessere ist oder was auch immer.
Wir sind ja jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo zum Beispiel ja die Glashaustomate aus Österreich einen höheren CO2-Abdruck hat aufgrund der beheizten Glashäuser als die ich jetzt aus Südspanien importiere.
Ja, zum Beispiel. Aber was soll ich dann machen? Soll ich für jedes Produkt, wo ich vor dem Regal stehe, eine Investigativrecherche anfangen, wo das herkommt, wie das genau gezogen wurde, welche Transportmittel da verwendet wurden,
etc.? Das heißt, wir sind auch als Konsumenten überfordert.
Wir sind auch irgendwie überfordert und eben diese Ohnmacht will ich nicht haben. Ich finde, dass der Gesetzgeber, dass die Politik dazu die Verantwortung trägt, transparent zu machen, eben zum Beispiel, was ist der Klima-Impact dieses Obst und Gemüses. Aber auch gleichzeitig eben, weil du Regionalität angesprochen hast, Bäuerinnen und Bauern auch darin zu unterstützen, wirklich gute Landwirtschaft betreiben zu können. Weil die arbeiten draußen tagtäglich, jeden Tag, stundenlang auf ihren Feldern oder mit ihren Bäumen oder Vieh oder was auch immer sie da haben. Und die müssen auch irgendwie wirtschaftlich überleben. Und wenn wir aber da nicht irgendwie Wertschätzung dem entgegenbringen, was auf unseren Böden gezogen wird und auch wie wir wollen, dass Landwirtschaft ausschauen soll, weil ich als Aktivistin werde berechtigterweise immer wieder darauf hingewiesen, ich kann ja nicht nur Forderungen an die Landwirtschaft stellen, weil zum Beispiel ich fände es schön, wenn wir mehr in eine Richtung gehen würden, wo auch mehr Humusaufbau in der Landwirtschaft praktiziert wird.
Das heißt, also du würdest jetzt mehr Richtung biologische Landwirtschaft
Biologische gehen. Landwirtschaft, mehr Humusaufbau, eben zum Beispiel, dass auch die Landwirtschaft zum Teil der Lösung wird und CO2 wirklich binden kann, eben im Boden etc. Aber wenn wir das wollen als Gesellschaft, und das ist, finde ich, der wichtige Punkt, dann müssen wir das auch fördern in der Landwirtschaft. Dann müssen wir Landwirtinnen und Landwirte auch dafür belohnen, dass sie das machen, für uns als Gesellschaft. Und das finde ich eben so einen wichtigen Punkt. Und da komme ich auch wieder zurück zu den Lebensmitteln. Ich glaube, es sollte in Österreich einfach eben mehr Wertschätzung existieren für das, was auf unseren Tellern landet, aber auch eine Transparenz herrschen, wie das produziert wurde, was da eben für CO2-Emissionen drin stecken, was da für Transportketten dahinter stecken, damit ich mich überhaupt wirklich entscheiden kann, weil jetzt gerade habe ich keine Entscheidungsgrundlage.
Jetzt verbraucht ja Herr und Frau Österreicher pro Jahr 60 Kilo Fleisch. Das ist ja schon eine gewaltige Summe. Ist das normal? Da sind wir auch Spitzenreiter. In Europa, was den Fleischverbrauch betrifft, nicht nur was den Bodenverbrauch betrifft, sondern auch was den Fleischverbrauch betrifft. Glaubst du, dass es mittlerweile auch ein bisschen ankommt in der Gesellschaft oder ist es ein Generationenproblem, dass man sagt, Leute, jeden Tag Fleisch zu konsumieren, das ist ja nicht notwendig. Und wenn Fleisch billiger ist als ein Kilo Paradeiser im Supermarkt, dann muss mir der Hausverstand sagen, dass hier von der Produktion, von den Produktionsbedingungen etwas nicht passt. Wie gehst du damit um?
Erstens würde ich mir wirklich wünschen, dass wir wieder mehr verstehen, wie Lebensmittelproduktion funktioniert, wie Tierzucht funktioniert. Also eben ich als Stadtkind habe das auch lange Zeit nicht gewusst. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und dann kommen so absurde Dinge zustande, weil wir wollen zum Beispiel ganz billige Händeln, dann müssen die aber auch relativ kurz produziert werden, weil wenn die in 30 Tagen quasi schon geschlachtet werden können, dann habe ich natürlich irgendwie mehr Gewinn, als wenn sie erst in 40 oder 50 Tagen geschlachtet werden.
Aber dann muss das Futter ein anderes sein.
Aber dann muss das Futter ein anderes sein. Wo kommt das wieder her, etc.? Also ich glaube, wir haben total die Verbindung zu dem, was wir dann essen, verloren. Und der Markt hat auch extremen Druck ausgeübt, eben wenn wir dann Fleisch viel billiger kriegen als manches Obst, dann ist irgendwas falsch, weil wir haben da ein Tier aufgezogen und gefüttert, jeden Tag, tagelang, wochenlang, bis das groß wird und bis das auf unseren Tellern landen kann. Also ich glaube, nicht nur vom Gedanken der Nachhaltigkeit wäre es gut, weniger Fleisch zu essen, übrigens auch gesundheitlich. Die WHO empfiehlt auch viel weniger Fleisch. Vielleicht kann man sich deswegen einmal überlegen. Aber einfach auch, es geht sich hinten und vorne nicht aus, wenn alle Menschen 60 Kilogramm Fleisch essen würden, so wie der Durchschnittsösterreicher, die Durchschnittsösterreicherin, dann würden wir den ganzen Planeten wahrscheinlich brauchen, um Vieh aufzuziehen und das Futter für das Vieh. Also da ist ja auch wieder die Flächenfrage, weil wir vorher über Versiegelung geredet haben. Wofür nutzen wir unsere Böden? Und vielleicht ist es sogar besser, wenn wir weniger Fleisch essen, weil wir dann das eine Mal Fleisch essen pro Woche oder von mir aus zweimal wirklich wertschätzen, dass wir das auf dem Teller haben und nicht quasi gedankenlos immer einen Schinken aufs Brot.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel die ältere Generation hernehme, also meine Eltern und auch wie ich noch aufgewachsen bin, bei uns gab es nicht jeden Tag Fleisch. Das heißt, ich bin mit einmal in der Woche am Sonntag hat es Fleisch gegeben, ein Schweinsbraten, ein Schnitzel und die Resteln vom Sonntag, die hat man dann über die Woche verteilt, verkocht und Wurst war auch eher selten. Also es wurde hier auch viel Gemüse gekocht. Dieser überbordende Fleischgenuss ist natürlich wahrscheinlich auch mit den sinkenden Fleischpreisen immer mehr nach oben getrieben worden im Laufe der Jahrzehnte.
Und das Problem ist auch ein bisschen, dass das dann normalisiert wurde. Weil das fand ich ganz spannend. Ich habe eben ein Forschungspraktikum gemacht in Indien, war längere Zeit dort. Und da ist es ganz witzig in den Restaurants, wenn die Karten haben, nicht alle haben so Menükarten, aber dann hast du die normalen Gerichte und dann hast du die Non-Vegetarian Dishes. Also die nicht-vegetarischen Gerichte sind quasi extra in der Karte. Bei uns ist es genau umgekehrt. Das sind die normalen Gerichte und dann hat man die vegetarischen Gerichte. Genau. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich das wäre ein schönes Umdenken, wenn quasi das Normale ist, sich pflanzlich zu ernähren und wenn man es dann besonders haben will, dann kann man sich dafür entscheiden. Aber quasi die meisten Gerichte sind eigentlich pflanzlich und das fände ich irgendwie schön, wenn das...
Da fällt mir jetzt das Stichwort Generationenkonflikt ein. Gerade was jetzt Ernährung betrifft, ist da die jüngere Generation leichter zu beeinflussen als die ältere oder merkst du generell, dass beim Thema Klimaschutz eine Schwierigkeit zwischen alt und jung entsteht? Oder sind die Übergänge fließend? Wie würdest du das sozusagen jetzt aus deiner Aktivistenerfahrung heraus beurteilen?
Ich finde schon interessant, dass vor allem die Jungen am Anfang aufgestanden sind. Also es ist schon auch eine Angst da, was passiert mit meiner Zukunft? Also gerade junge Menschen haben ja noch eine sehr lange Zeit auf diesem Planeten zu leben. Wie wird die Zukunft ausschauen? Bis zu meiner Generation fast noch war es so, dass immer die Erzählung war, es wird auf jeden Fall besser, dir wird es mal besser gehen als mir. Diese Erzählung gibt es jetzt nicht mehr für die ganz jungen Menschen, weil wird es denen wirklich besser gehen als uns oder wird es bergab gehen? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt gewesen, wo viele Jugendliche jetzt Angst haben um das, was passiert und auch klar geworden ist und immer klarer wird, dass die Politik der letzten Jahrzehnte eben versagt hat, dass sie nicht so gehandelt hat, wie es unserer Zukunft entsprechen würde. Aber was ich eigentlich nicht darauf beschwören will, ist ein Generationenkonflikt in dem Sinne, dass wir sagen, die älteren Menschen per se sind schuld daran, dass wir jetzt dort stecken, wo wir sind. Weil das stimmt eben nicht. Es gibt sogar viele Sachen, die wir von den älteren Generationen lernen können, so wie du es vorher auch angesprochen hast, zum Beispiel, dass Fleisch gibt es halt nur am Sonntag oder zu einem ganz besonderen Anlass. Also oder meine Oma sagt immer, ja, wir haben früher noch Sachen gestopft und jetzt werden die Sachen weggeschmissen.
Das wollte ich Socken gerade
stopfen und so weiter.
Genau,
und so
genau.
Fort.
Ich kann mich erinnern, wie ich 10 Jahre alt war, habe ich Socken gestopft. Das hat mir Spaß gemacht. Ja? Man hat manchmal auch eine Glühbirne hineingesteckt in die Socken und dann hat man so eine Stopfwolle gehabt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich zum Beispiel Kleidungsstücke von meiner älteren Cousine geerbt habe. Also das heißt, es wurden Kleidungsstücke weitergegeben. Und da kommt ja dann oft der Kritikpunkt, dass die Älteren sagen, wir haben ja gelernt, mit nichts zu leben. Mhm. Die Jungen von heute haben die neueste Mode, das neueste Handy, den neuesten Computer. Es ist natürlich auch viel Energieverbrauch dabei da. Wie kann man das zusammenführen?
Ich glaube tatsächlich, dass es darum geht, genau darum jetzt Allianzen zu knüpfen, nämlich zwischen diesen vermeintlich verschiedenen Seiten, also zwischen den Jungen, die aufgestanden sind und für ihre Zukunft aufstehen wollen, zwischen den Alten, die schon viele der Lösungen kennen, wie man mit weniger lebt, aber trotzdem hochqualitativ leben kann, zwischen den quasi Ökoaktivistinnen und der Landwirtschaft und Forstwirtschaft, die heute schon betroffen sind, zwischen so vielen Allianzen können wir jetzt, glaube ich, schaffen, diese Gesellschaft umzudrehen und irgendwie diese neue, gute Zukunft möglicherweise möglich zu machen. Aber dazu müssen auch wirklich alle Leute mitarbeiten. Also ich glaube, es geht jetzt wirklich um miteinander reden und Allianzen zu schmieden.
Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo man sich gegenseitig befetzen sollte, sondern wo man einfach konstruktiv gemeinsam in eine positive Zukunft schauen sollte. Darf ich dir jetzt noch ein paar kurze Fragen stellen und ein paar kurze Antworten dazu? Das Thema Klimavolksbegehren. Wie schaut der aktuelle Stand aus im Moment?
Also wir wurden verhandelt im Parlament. Es gibt einen Antrag im Parlament über einige unserer Forderungen und davon werden wir jetzt weiterarbeiten. Also es gilt, das Klimaschutzgesetz auf den Boden zu bringen, wo hoffentlich viele neue Ziele und auch die Maßnahmen bis dorthin festgelegt werden. Und der Klimabürgerinnenrat ist jetzt tatsächlich eingesetzt worden.
Und wie siehst du den Klimabürgerinnenrat? Du bist ja involviert. Wie, ohne jetzt Details zu verraten, aber wie ist die Stimmung? Das sind ja Menschen aus allen Bevölkerungsschichten vereint, ältere, jüngere, Schüler, Senioren, wie auch immer. Wie erlebst du das? Welche Ideen kommen? Welcher Input kommt?
Also ich sehe das als großartiges Werkzeug. Ich hoffe nur, dass die Politik es ernst nimmt, weil eben, so wie du sagst, das sind echt Leute von Land, Stadt, allen Altersgruppen, allen Einkommensklassen etc. Und wenn die gemeinsam zu Lösungen finden, dann sind die oft viel mutiger als die Politikerinnen und Politiker selber. Und das kann hoffentlich einen Anstoß geben, dann zu sagen, naja, stimmt, die Bevölkerung oder jetzt die repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen, die wollen das ja. Na, dann mache ich das halt.
Zum Abschluss noch eine Frage. Wir sitzen ja hier im Gebäude der österreichischen Hagelversicherung. Was verbindet dich bzw. auch euer Klimavolksbegehren mit der österreichischen Hagelversicherung?
Also ich kann mich erinnern, wir hatten, glaube ich, insgesamt 4 Termine hier, weil wir immer die Hagelversicherung als quasi Partnerin insofern wahrgenommen haben, als dass wir, glaube ich, beide das Anliegen haben, die Zukunft zu versichern. Quasi in irgendeinem Sinne, weil die Hagelversicherung quasi unser das, was wir aufziehen und die Äcker und was auch immer, diese ganzen Sachen gegen die Extremwetter, die jetzt kommen werden, versichert. Und wir wollen auch die Zukunft retten im Sinne von die nächsten Generationen, denen ein schöneres Leben zu bringen. Und das finde ich so eine schöne Verbindung. Und auch in Richtung Allianzen bauen, finde ich das eigentlich gut, dass wir uns überlegen, wie können wir langfristig schaffen, dass weniger negative Auswirkungen auf unsere Gesellschaft da sind. Und eine Versicherung macht das ja ähnlich, halt mit ihren Werkzeugen. Und wir machen das gesellschaftspolitisch.
Aber wenn ich das jetzt auch ein bisschen so zusammenfassen darf zum Schluss, selbst wenn es den Klimawandel nicht gäbe, was es ja wissenschaftlich und naturwissenschaftlich nicht gibt, aber wenn es ihn nicht gäbe, könnten wir dann auf dieser Erde so weitermachen, wie wir gerade tun? Wir beuten sie aus, wir treten sie mit Füßen, wir zerstören Naturregionen. Was ist da sozusagen dein Schlussgedanke?
Ich finde das immer so schön, weil egal, ob es jetzt CO2-Emissionen gäbe oder nicht, wenn wir die Klimapolitik machen, die uns vorschwebt, dann landen wir in einer besseren und schöneren Welt. Und das finde ich eigentlich das, wo wir hinstreben wollen. Wir haben dann sauberere Städte, wir haben weniger Lärm in den Städten, wir haben eine gesündere Bevölkerung, wir essen vielleicht weniger Fleisch, aber dafür qualitativ hochwertigere Dinge. Wir produzieren regionaler, es gibt wieder Bauernmärkte, die Stadtkerne sind belebt, wir haben keine Supermärkte mehr, die wir an den Rand von Städten klatschen. Wir kommen ganz einfach und klimafreundlich von A nach B, wir produzieren die Energie auf unseren Dächern, sind dadurch unabhängig von irgendwelchen geopolitischen Konflikten etc. Das ist vielleicht auch eine friedlichere Welt. Das heißt, egal eigentlich, ob es die Klimakrise gibt, und sie gibt es und es wird ganz schlimm werden, aber egal, ob sie gibt oder nicht, dafür lohnt es sich zu kämpfen für diese gute und schöne Zukunft.
Liebe Katharina, das waren wunderbare Schlussworte und ich glaube, wir beide könnten jetzt noch stundenlang weiter diskutieren. Es werden sich vielleicht noch einige andere Podcast-Themen ergeben, aber ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, wir haben da sehr interessante Gedanken sozusagen produziert und in den Raum gestellt und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch diese Gedanken ja sehr positiv aufnehmen. Danke.
Ja, es war auch für mich sehr schön. Dankeschön.